Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Podcast für Elektromobilität und Batterieforschung. Liebes Publikum, drücken Sie doch gerne mal auf Abonnieren und folgen Sie diesem Kanal, wenn Sie mögen, was wir hier so machen. Ja, alle Welt will wissen, wie die deutschen OEMs jetzt mit der Elektromobilität weitermachen, ob sie weitermachen. Und die ganz große Frage ist natürlich, wie sieht die Batteriestrategie unserer deutschen Autobauer aus? Und dazu sprechen wir heute mit Mercedes.
Ja, und wer könnte uns da besser Auskunft geben als der Batteriechef von Mercedes, Dr. Uwe Keller. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, herzlich willkommen. Auch von meiner Seite.
Ja, der Vollständigkeit halber, Sie sind Head of Battery Development bei der Mercedes-Benz AG. Die erste Frage, die zielt auf ein Thema, was im letzten Jahr sehr große Aufmerksamkeit erregt hat in den Medien, und zwar das sogenannte Aus des Verbrennerverbotes. Jetzt interessiert uns natürlich brennend, wie steht denn Mercedes dazu und welche Signale würden Sie sich denn Mercedes so gerne aus der Politik wünschen in Zukunft in Hinblick auf die Elektromobilität?
Ich glaube, Mercedes hat einen klaren Weg aufgezeigt zum Thema CO2-neutrale Mobilität. Das ist auch ganz klar unser Ziel, was wir verfolgen. Wir müssen aber unsere Kunden dazu mitnehmen. Und wir sind ja ein global agierendes Unternehmen, was sich ja nicht nur in Europa Fahrzeuge verkauft, in Asien, in Amerika diesbezüglich global aufgestellt. Und wir müssen gucken, wie schaffen wir es, unsere Kunden da mitzunehmen. Insbesondere in Europa hat man gesehen, dass der Anstieg der Elektrofahrzeuge dementsprechend weiterhin da ist, aber er ist nicht in dem Maße da, wie wir es vielleicht erwartet haben noch vor einiger Zeit. Und wir müssen jetzt schauen, wie schaffen wir das Thema nachzubessern, dass wir die Kunden mitziehen und dass wir unter anderem auch zum Beispiel Ladeinfrastruktur haben. Gleichzeitig bieten wir als Mercedes ja auch sehr hocheffiziente elektrifizierte Verbrennungsmotoren an, bei denen alle auch Batterien und damit auch maximale Energiepotenziale drin sind an, und somit sind wir auch in dem Thema Technologie offen, nicht nur in Europa, sondern auch für andere Märkte.
Okay, also da höre ich jetzt schon raus, All Electric ist jetzt sozusagen nicht der einzige Weg für Sie?
Wir haben einen klaren Weg in mit- und langfristig in das Thema Elektrik, aber es wird auch immer in kurzfristig dementsprechend noch ein verbrennungsmotorischer Anteil bleiben. So ist aktuell auch die Zug und die Wahrnehmung der Kunden.
Sorry, also jetzt nochmal direkt nachgefragt. Sie persönlich als Batteriemensch innerhalb von Mercedes, dieses Verbrennerverbot, können Sie sich vorstellen, dass das ab 2035 dann überhaupt noch eine Rolle spielt?
Also ich fahre jetzt seit über 6 Jahren voll elektrische Fahrzeuge und habe vorher schon Plug-in-Hybride gefahren. Und wenn man sieht, wie schnell die Technologien sich entwickeln und was gerade passiert, da mache ich mir, um das Thema Anforderungsprofil, die Kunden zu befriedigen, im Jahre 2035 aus der reinen Elektrofahrzeugsicht keine Sorgen. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall darstellen, und ich sehe da auch gar keinen Grund, warum wir das nicht dementsprechend aus dem Produktsicht darstellen können.
Jetzt kommt hier eine E-Mail von einer Hörerin, Monika Dreifuß. Die fragt Sie: Herr Keller, die Strategie von Mercedes ist mir irgendwie unklar. Während BMW in aller Welt Batterien produzieren lässt und selbst in München die Zellchemien weiterentwickelt, da hat VW beschlossen, die Zellen in Zukunft selbst zu fertigen. Bei Mercedes ist mir das nach wie vor nicht klar. Vielleicht antworten Sie dieser Hörerin jetzt mal mit Blick auf die Batteriestrategie.
Ich hoffe, ich kann der Frau Dreifuß darauf auch eine Antwort geben, weil eigentlich ist die recht klar, unsere Strategie. Wir haben hier, und das ist nur fußweit entfernt von wo ich gerade stehe, in Stuttgart-Untertürkheim, am Stammsitz ein E-Campus. Dort arbeiten wir schon seit mehreren Jahren sehr intensiv an Erforschung von Zellchemien und Zelltechnologien im Zusammenspiel mit Ingenieuren und Chemikern. Und wir haben parallel dazu Partnerschaften mit Zelllieferanten und Herstellern, großen asiatischen in China oder auch in Korea. Aber wir haben auch und sind ja auch selber investiert in ACC in Frankreich, wo wir auch Miteigentümer sind und damit auch Zellen und Batteriemodule für uns selber damit auch dann herstellen und produzieren.
Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber ich dachte, dieser E-Campus wurde erst 2024, also wirklich noch nicht besonders lange her, eröffnet. Das wirkt von außen, ehrlich gesagt, für Leute, die sich mit Batteriezellen beschäftigen, ein bisschen spät, dass Mercedes da tatsächlich einsteigt und auch verstehen will, wie man dann die eigenen Zellen weiterentwickeln will. Können Sie das nochmal kommentieren, bitte?
Ja, gerne. Kann ich auch ein bisschen zurückgehen in der Historie. Also wir beschäftigen uns ja bei Mercedes schon recht lange eigentlich mit Batterien. Ich selbst bin allerdings damals bei Brennstoffzelle eingestiegen bei Mercedes. Damals hatte man die Fortschritte, die wir heute in der Batterietechnologie noch nicht ganz gesehen, aber in den 70er Jahren haben wir bereits dementsprechend an Elektro- und Batterieforschung. Wir hatten in den 90er Jahren A-Klassen schon aufgebaut mit dem Sandwichboden, wo man eine Batterie dementsprechend einbringen konnte, und haben ja dann 2009 auch die erste Lithium-Ionen-Batterie im S400-Hybrid auf den Markt gebracht. Und aus dieser Zeit wurde ja auch die Litec gegründet. Die Litec, damals ein Gemeinschaftsunternehmen mit Evonik, wo wir quasi dort auch Zellen entwickelt haben und Zellen selber produziert haben. Und selbst dieses Equipment aus dem Jahr 2012, was wir da heute noch haben, das steht schon seit mehreren Jahren in einem Zelllabor hier, was mittlerweile Teil des E-Campus ist. Natürlich ist der E-Campus sicherlich das Highlight, weil es uns nochmal einen wichtigen Schritt in dem Thema Produktionsprozesse und Produzierbarkeit und Herstellbarkeit von Zellen und Zellchemie dementsprechend ermöglichen.
Jetzt sehen unsere Hörer tatsächlich nicht diese durchgängige Strategie, die Litec gibt es auch nicht mehr, aber lassen wir es da mal gut sein. Nochmal zurück zu der Batteriestrategie jetzt. VW baut ja wirklich die Gigafactories auf und möchte die Einheitszellen für ihre E-Fahrzeuge produzieren. BMW hat das sozusagen dauerhaft outgesourced und hat aber sozusagen die oberste Etage der Zellentwicklung weiterhin in München, hat da auch entsprechend Infrastruktur gebaut. Jetzt nochmal ganz konkret, wie machen Sie das? Für welchen Weg A oder B entscheiden Sie sich da?
Wir definieren die Mercedes-Benz Zell-DNA. Das heißt, wir definieren, wie unsere Zelle optimal für die Bedürfnisse des Fahrzeugs, eines Mercedes-Fahrzeuges aussehen, sowohl in der Chemie als auch in dem Format. Und industrialisieren tun wir das mit unseren Partnern. Das sind auf einer Seite strategische Partnerschaften, auf der anderen Seite dementsprechend auch in Europa, insbesondere mit ACC.
Also keine eigenen Mercedes Gigafactories. An dieser Stelle möchte ich gerne die jüngsten Nachrichten über Mercedes mal zusammenfassen. Da ist ja immer von diesem Gewinneinbruch von Mercedes zu lesen.
Wir haben heute, sage ich mal, in diesem letzten Jahr 368.000 XEV-Fahrzeuge verkauft, also Plug-ins und BEVs, also reine BEVs. Und davon waren es 168.000 BEVs. Das ist eine Quote von 9,7% am Gesamtumsatz von den 1,8 Millionen Fahrzeugen. Sind wir damit zufrieden? Nein, sind wir noch nicht. Aber deswegen haben wir auch die Offensive gestartet mit unseren Fahrzeugen MMA, MBIM, also CLA, GLC. Und man sieht insbesondere im letzten Quartal, wo man eine deutliche Steigerung der Absatzzahlen bei den BEV-Fahrzeugen auch nochmal hat.
Das ist interessant, weil tatsächlich kommen ja medial immer nur diese Horrormeldungen sozusagen rüber. Der Gewinn vom gesamten Konzern Mercedes-Benz AG, der ist 2025 deutlich eingebrochen. Im Jahresvergleich 49% beim Nettogewinn weniger als im Vorjahr. Und das liegt wiederum nicht nur an den schwächelnden Verkäufen, sondern an den hohen Kosten und an dem Wettbewerbsdruck, den wir hier auch im Podcast immer wieder, Stichwort China, thematisiert haben. Und diese Nachfrage, vor allem in China, das spielt offenbar eine Riesenrolle. Da sind die Verkäufe wirklich spürbar gefallen, also 19% weniger als im Vorjahr. Und das betrifft dann eben auch diese Premium-Elektrofahrzeuge von Mercedes. Herr Keller, wie kommentieren Sie diese dramatischen Nachrichten? Es ist ja wirklich jetzt Fakt, dass die Chinesen weniger Mercedes-Autos kaufen, leider.
Ich glaube, was Fakt ist, das sieht man, dass quasi die Elektromobilität nicht von oben nach unten dementsprechend durchwandert, sondern man sieht, dass die von unten kommen, sich den Weg in den Segmenten nach oben erarbeitet. Und ich glaube, dafür sind wir jetzt mit den neuen Produkten, insbesondere mit unserem Kompaktsegment bei, wie wir es sagen, MMA-Architektur und auch mit unserer Midsize-Architektur MBIM sehr gut aufgestellt und haben da Produkte, die jetzt gerade am Anlaufen sind, also am Ausrollen sind, wo wir, glaube ich, auch den Kunden optimal bedienen können.
Okay, also ich höre daraus, Sie rechnen eigentlich damit, in China wieder angreifen zu können und wieder Marktanteile zuzugewinnen. Gibt es denn noch andere Märkte, vielleicht auch Märkte, die neu dazugekommen sind oder sich jetzt irgendwie vergrößert haben, gerade was die Elektromobilität angeht bei Mercedes?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Markt für uns ist natürlich Europa. Und das ist natürlich die Frage, welche Rahmenbedingungen das es gibt, um das Thema Elektromobilität zu fördern. Grundsätzlich ist USA ein großer absatzstarker Markt für uns als Marke natürlich auch. Aber unter den aktuellen politischen Rahmenbedingungen ist dort das Thema Elektromobilität eher schwieriger umzusetzen, muss man auch sagen. Aber es gibt auch viele Nischenmärkte, die sehr bewusst auf das Thema Elektromobilität setzen. Und da haben wir auch sehr gute Zuwachsraten.
Vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Die hat uns ein Hörer auf YouTube gestellt, und zwar Jan Hurtmüller. Er schreibt, sind Stückzahlen in der Elektromobilität genauso wichtig wie bei den Verbrennern? Und kann Mercedes als eigenständiger, eher kleiner Hersteller in diesem Wettbewerb um Akkus, Motoren und andere Elektrotechnik denn bestehen?
Also das erste Mal, ja, Stückzahlen sind bei Elektromobilität genauso wichtig. Darum geht es ja auch, dass man gerade, sage ich mal, skalierbare Plattformen hat, modulare Ansätze hat, dass man möglichst viel Gleichteile über verschiedene Plattformen hinweg verwenden kann. Bei uns geht es da speziell auch bei der Batterie um das Thema Zelle, Zellformat, aber auch Zellchemie. Und dort haben sie auch eine Economy of Scale. Also sie brauchen gewisse Gigawattstunden, um auch dementsprechend gewisse Kostenpotenziale erzielen zu können. Und deswegen auch unsere Strategie eines modularen, skalierbaren Baukasten, der über verschiedene Plattformen, also Fahrzeugplattformen hinweg, angewendet werden kann, um dann auch die Stückzahleffekte mitzunehmen.
Jetzt kommt Werbung.
Wenn euer Unternehmen an der Zukunft der Energiespeicherung arbeitet, dann haben wir jetzt was für euch. Unsere internationale Konferenz Magbad 6 und Ellipse, die bringt führende Forschende und Technologieentwickler zusammen, die an den Batterien von morgen arbeiten. Nämlich leistungsfähiger, nachhaltiger und unabhängig von Lithium. Kurz gesagt, neue Energiespeichertechnologien, die zentrale Märkte wie Elektromobilität, Industrie oder auch erneuerbare Energien verändern werden. Hier trefft ihr Menschen, die diese Technologien derzeit entwickeln. Also zeigt Präsenz in einem strategischen Zukunftsfeld, positioniert euer Unternehmen als Sponsor sichtbar im internationalen Innovationsumfeld und knüpft Kontakte zu Spitzenforschern aus der ganzen Welt. Also, wenn ihr euch als Technologiepartner der nächsten Batteriegeneration präsentieren möchtet, dann informiert euch doch über die Sponsoringmöglichkeiten auf der Konferenzwebseite oder direkt beim Organisationsteam. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung.
Dann springen wir an dieser Stelle mal in die Batterie rein, in die Batteriestrategie von Ihnen bei Mercedes. Wir haben ja in diesem Podcast immer wieder behauptet in den letzten Jahren, dass die Wertschöpfung eines Elektrofahrzeuges zu 35% am Akku hängt. Jetzt wissen wir ja auch selber nach etlichen Episoden in diesem Podcast, dass die Batteriezelle immer mehr als Commodity anzusehen ist und ja, dass sie einfach immer billiger in der Produktion in China wird. 35% Wertschöpfung am Elektroauto-Batterie. Stimmt das eigentlich noch?
Ja, ich glaube schon, man kann ungefähr grob sagen, dieser Wertebereich hängt auch ein bisschen davon ab, in welchem Fahrzeugsegment ich mich bewege und weil die Anforderung dementsprechend vom Kunden auch unterschiedlich ist, aber in der Größenordnung kann man das ungefähr schon sagen, was man aber auch sagen muss. Und das natürlich relativ gesehen haben sich die Batteriekosten in den letzten Jahren auch dramatisch nach unten entwickelt, mit einer Generation zur nächsten. Wenn ich mir überlege, im Jahre 2009, als wir die ersten Lithium-Ionen-Batterien eingeführt haben, was dort so eine kleine Batterie gekostet hat im Vergleich, wie wir heute unterwegs sind. Allein unsere aktuelle Generation in der MMA-Plattform konnten wir Kostenpositionen von -30% erreichen. Also das ist doch nochmal ein deutlicher Hub nach unten. Sind wir da schon am Ende? Nein, sind wir nicht. Wir müssen weiter an dem Thema intensiv auch arbeiten, um es quasi noch attraktiver dementsprechend auch für den Endkunden zu machen.
Uns würde natürlich jetzt auch interessieren, mit welchen Unternehmen kooperieren Sie denn bei der einmal Zellfertigung, aber auch Batterieproduktion an sich? Also was können Sie da in-house lösen und was geben Sie aber auch raus?
Die Batterieproduktion ist im Wesentlichen bis auf wenige Ausnahmen zu 100% in-house. Wir haben da einerseits die deutsche Accomotive, die ist in der Nähe von Dresden in Kamenz angesiedelt, wo wir einen Großteil der Batterien fördern. Ansonsten haben wir überall dort, wo wir die Fahrzeugwerke sind, also in weltweit in China, in Beijing oder in USA, in Tuscaloosa, auch große Batteriewerke, wo wir quasi dann die Batterien, die wir entwickeln, auch dort produzieren werden. Also die Batterieproduktion ist 100% in-house, sage ich mal, bei den Partnern. Bei der Zellfertigung ist so, wie schon mal gesagt, also da sind wir mit CATL zum Beispiel unterwegs, also einem großen Partner aus China, mit LG sind wir unterwegs und in Europa mit ACC.
Jetzt geht's bei diesen Zellen von extern und am Ende auch bei dem Mercedes-Batteriepack natürlich um Energiedichte. Können Sie da mal so die realen Grenzen fernab dieser ganzen Ankündigungen, was im Labor heute schon möglich ist, können Sie da mal reale Werte nennen, vielleicht auf Wattstunden pro Kilogramm Basis oder Wattstunden pro Liter? Was ist da jetzt gerade State of the Art in Mercedes-Elektrofahrzeugen?
wenn man das auf das, was das gängigste Format heute ist, auf das ist so eine prismatische Zelle dementsprechend referenziert, dann reden wir dort ungefähr von bis zu 300 Wattstunden pro Kilogramm oder ungefähr 700 Wattstunden pro Liter. Das ist, glaube ich, das, was heute schon ein oberes Ende abbildet diesbezüglich. Und perspektivisch arbeiten wir ja an Zellkaminen, die dann 450 Wattstunden pro Kilogramm oder mehr sogar erzielen. Also wir reden da von 900 bis 1000 Wattstunden pro Liter, was in naher Zukunft dann zum Beispiel über Hochsilizium oder dann auch über Solid State, also Festkörperzellen, dementsprechend darstellbar sein sollte.
Ja, passend dazu, bei einem modifizierten EQS, da hieß es im Frühjahr, dass das Fahrzeug mit Factorial-Zellen, wir haben ja auch in dem Podcast schon berichtet, bis zu 1200 Kilometern Reichweite schaffen könnte. Da wurden jetzt die ganze Zeit Tests gemacht. Können Sie uns da mal ein Update geben? Wie weit sind Sie da und wie nah ist das an der Serie?
Also das Update kann ich Ihnen gerne geben. Wir haben ja letztes Jahr im Spätsommer, Ende August, erfolgreich einen Testlauf gemacht quasi. Da sind wir von Stuttgart nach Malmö gefahren und haben da die 1205 Kilometer im realen Betrieb geleistet. Ich durfte sogar in Malmö an den Hafen selbst reinfahren. Das war ein tolles Erlebnis. Ich war auf der ganzen Fahrt auch da mit dem Team unterwegs. Das war echt eine tolle Sache. Und wir hatten da auch noch 137 Kilometer Restreichweite. Letztendlich, also das Ziel war damals, also da zu zeigen, und das tun wir ja weiterhin, die Alltagstauglichkeit, die wir erproben, also nicht nur im Labor, nicht nur irgendwie auf welchen Prüfständen, sondern im realen Fahrzeug diese Technologie auch zu erproben, um zu sehen, welche Rückwirkung hat denn die auf das Fahrzeug und wie, was bedeutet es, wenn man so eine Technologie ins Fahrzeug implementiert.
Wir haben damals auch mit dem Zellhersteller Factorial gesprochen. Schöne Grüße gehen nochmal raus an Raimund Körver. 1200 Kilometer Reichweite, das braucht jetzt wahrscheinlich, brauchen nicht so viele Hörer und Elektroautofahrer. Jetzt bringen aber diese neuen Festkörperzellen natürlich auch irgendwie Nachteile mit sich. Also Zyklenfestigkeit ist ein Problem. Gerade die Kosten, die sind ja tatsächlich bei kleinen Stückzahlen noch immens hoch. Die Sicherheit ist auch immer noch so ein bisschen ungeklärt und vor allem die Skalierung. Ist das gelöst bei diesen Zellen?
Was solche Technologien wie Solid State bereitstellen, ist eine hohe gravimetrische Energiedichte, also Wattstunden pro Kilogramm. Und damit kann ich natürlich auch das Batteriegewicht reduzieren und damit auch das Fahrzeuggewicht positiv beeinflussen, also sprich auch reduzieren. Ich glaube, das ist ein ganz hoher Stellenwert bei dieser Technologie. Neben dem Thema intrinsische Sicherheit, also wir machen ja heute viel Aufwand im Batteriedesign, in der Batterieproduktion, um letztendlich auch einen hohen Sicherheitsstandard darzustellen. Wenn ich eine Solid-State-Zelle habe, dann hat die per se mal eine bessere Eigensicherheit und kann damit im Gesamtverbund auch wieder anders mit umgehen. Das sind eigentlich die zwei Hauptstellhebel und Faktoren für solche Technologien. Zyklenstabilität, Dauerhaltbarkeit, das sind alles Themen, die im Rahmen solcher Programme natürlich erforscht werden, entwickelt werden. Sowas muss man auch einfach entwickeln. Sie fangen mit kleinen Mustern an, dann müssen sie skalieren auf ein höheres Format, Automotive Scale. Deswegen hat es ja oft solche Anwendungen, finden ja eher manchmal in der Nische schneller eine Anwendung, weil man einfach sagt, da habe ich eine bessere Randbedingung wie vielleicht im Automotive-Prozess. Und das Zweite, das haben Sie schon angesprochen, das ist richtig, ist der Produktionsprozess. Also inwieweit sind solche Technologien auch wirklich in existierende Fabriken zu integrieren? Oder muss ich dann dementsprechend auch mal komplett wieder neue Industrialisierungsanlagen investieren? Und ich glaube, das ist die Frage, die in den nächsten Monaten und Jahren, glaube ich, die Hauptherausforderung ist, wie kann ich sowas in existierende Fabriken integrieren?
Ich muss da leider noch mal ein bisschen nachbohren, weil ich es jetzt doch vielleicht überhört habe oder es noch nicht so richtig gesagt wurde. Das heißt, diese Festkörperzellen von Factorial, das wird noch ein bisschen dauern, bis sie dann in Serie kommen. Ich habe jetzt gerade so vernommen, das liegt eher dann an den Schwierigkeiten oder Hürden, die eben Festkörperzellen bei der Produktion mit sich bringen. Oder wie ist das?
Ich glaube, es ist beides. Also man muss sich sowohl das Thema technologisch anschauen. Wir haben das erste Mal hier auf der Welt eine Lithium-Metall-Anode genommen. Das war ja die erste Anwendung, wie wir die wirklich in ein Fahrzeug genommen haben. Damit haben sie natürlich eine sehr hohe, gute Aktivität auf der Anode. Sie haben ja das Graphit ausgetauscht und haben damit eine hohe Energiedichte. Sowas erfordert aber, und das haben wir auch dargestellt in dem Fahrzeug, hohe Anforderungen an die Peripherie um diese Zelle herum. Wir haben mit unseren Kollegen von der Formel 1 in England zusammen ein Batteriepack gebaut, was dort dementsprechend diesen hohen Druck, den ich bereitstellen muss für so eine Zelle, auch gewährleistet. Sowas in einen Serienprozess zu übertragen, ist natürlich eine enorme Herausforderung. Und deswegen muss man, glaube ich, auf der einen Seite schauen, was kann man sich an der Zelle noch weiterentwickeln, um die Randbedingungen in so einem Batteriepack besser zu gestalten. Und gleichzeitig müssen wir auch gucken, wie kann man sowas noch kompakter und auch noch effizienter integrieren.
Nun sprechen wir bitte mal über die Zellchemie. Wir sprechen hier in dem Podcast natürlich häufig über Lithium-Ionen-Batterien. Da unterscheiden wir dann immer, was Fahrzeuge angeht, natürlich zwischen LFP und NMC. Jetzt seit neuestem aus China hört man auch Natrium-Ionen-Batterien. Erzählen Sie doch mal, welche Zellchemie haben Sie denn verbaut in Ihren Autos?
In unserer aktuellen Plattform, die wir im MMA und dann auch im GLC dementsprechend haben, haben wir NMC-Batterien quasi in dem Standard- und Top-Type verbaut und wir haben in den Entry-Typen LFP im Angebot letztendlich, um einfach auch den unterschiedlichen Bedarf an Reichweiten und damit auch Energieinhalt möglichst optimal darzustellen. Weil Sie gerade Natrium-Ionen gesagt haben, wenn ich vielleicht da noch ergänzen darf, sehen wir jetzt, glaube ich, im ersten Schritt nicht unbedingt bei uns im Segment in normalen Antriebsbatterien, was das aber durchaus eine Überlegung ist, ob man sowas auch in 48-Volt-Batterien oder sowas anwenden kann, hat die Technologie vielleicht sogar mehr Vorteile wie jetzt rein in einem reinen Elektrofahrzeug.
Also dann nehme ich das so wahr, dass Natrium-Ionen-Batterien erstmal keine Rolle bei Ihnen spielt, weil das im Premium-Segment einfach keinen Platz findet. Sie haben jetzt NMC, LFP und dann diese Festkörperbatterien. Ist ja ganz, ganz interessant, wie die da sozusagen innerhalb von Mercedes konkurrieren, weil die neuesten Festkörperbatterien zum Beispiel von QuantumScape, die sind jetzt gar nicht so viel besser als die NMC-Äquivalente. Und gleichzeitig wissen wir bei den LFP-Batterien aus China, dass die konstruktiv eben doch so gut integrierbar sind, dass am Ende hoffentlich nicht die chinesischen neuen Elektrofahrzeuge dann konkurrieren, reichweitenmäßig mit ihren State-of-the-Art NMC-Technologien. Ist das bei Ihnen tatsächlich intern auch immer wieder so ein Kampf, LFP-NMC?
Nee, ich glaube, es ist kein Kampf. Das ist ja die Frage eher, welche Portfolio-Position habe ich und was Sie eher sagen, wie weit kann ich mit zum Beispiel auch einer LFP-Chemie springen in einem Fahrzeug, was kann ich dort dem Kunden als maximale Reichweite anbieten und was brauche ich aber an top letztendlich für insbesondere Kunden, die viel Langstrecken auch unterwegs sind, die natürlich dort eine andere Anforderungsprofil haben.
Genau, aber wir wissen ja eben auch, dass diese neuesten Elektrofahrzeuge in China mit LFP-Technologie, mit diesem tollen Cell-to-Pack-Design eben doch Reichweiten von 1000, 1200 Kilometer erreichen, wie Sie eben mit NMC. Insofern, Sie sind doch bestimmt auch da dran, LFP intern weiter voranzutreiben, oder?
Ja klar, logisch, das tun wir auch. Also wir schauen natürlich, was ist dort möglich. Es gibt, wie gesagt, für jedes der Systeme Vor- und Nachteile. Wir schauen aber auch nach vorne gerichtet, das ist nicht nur, wie kann man LFP weiter anwenden. Also wir schauen, gibt es auch Alternativen zu LFP? Also gibt es Chemien, die quasi vielleicht ähnliche Eigenschaften haben wie LFP und ähnliche Energiedichten bekommen, vielleicht sogar mit ein bisschen besserem Vorteil, was gravimetrisch, also sprich weniger Gewicht bedeutet und damit auch dem Kunden wieder einen Mehrwert bietet.
Sie sprechen wahrscheinlich LMFP oder LMR-Batterien an?
Wir sprechen von LMNO und LMR in dem Fall, also das sind vor allem solche Technologien auf der Basis, wo wir sagen, da hat der Kunde nochmal einen deutlichen Mehrwert, was das Thema Volumen und Gewicht bedeutet für den gleichen Energieinhalt oder Reichweite. Und wir sehen die durchaus mittelfristig als auch gute Alternative zu LFP.
Sprechen wir mal kurz über die Anodenseite. Da ist Silizium natürlich immer ein Material, was häufig genannt wird, so als Gamechanger sozusagen. Wie beurteilen Sie das? Welche Erfahrungen haben Sie damit? Und haben Sie denn schon Silizium in den Anoden?
Also wir haben heute schon Silizium in den Anoden in Serie. Also wir haben einen gewissen Anteil an Siliziumoxid in unseren Batterien, die wir jetzt gerade im CLA und auch im GLC ausrollen. Wir haben aber auch über strategische Partnerschaften mit Suppliern diesbezüglich auch höherwertige Silizium-Anoden schon hergestellt, wo wir dann auch bis zu 900 Wattstunden pro Liter diesbezüglich in einem Automotive-Scale-Zellformat darstellen können und dargestellt haben. Und wir schauen natürlich auch, was gibt es an weiteren Alternativen. Es gibt ja nicht nur Siliziumoxid, Siliziumcarbid, es gibt auch Siliziummetall, was wir uns auch anschauen. Was sind dort die Möglichkeiten, die diese Technologien auch zukünftig uns bieten?
Ja, spannend. Da wollen wir natürlich am Ball bleiben und sobald es da was Neues gibt, natürlich im geladen Podcast nochmal hören. Jetzt sprechen wir mal über die Entwicklungsplattformen von Mercedes. Es ist ja entscheidend, wenn es darum geht, neue Zelldesigns beispielsweise zu integrieren. Vielleicht stellen Sie Ihre Entwicklungsplattform von Mercedes mal vor, immer mit Blick auf das Zellformat, was Sie dort verwenden oder einbauen.
Die durchgängigste Plattform, die wir entwickelt haben, ist die EVA2-Plattform. Das ist die Architektur, die wir 2021 an den Markt gebracht haben mit dem EQS, dann auch der EQE abgeleitet daraus. Das war quasi eine Plattform, die im Wesentlichen auf prismatischen Zellen beruht, die wir dort dementsprechend integriert haben und damals mit dem 400-Volt-System wirklich auch sehr gute Werte schon bezüglich auch Reichweite, aber auch Ladeperformance für ein 400-Volt-System, glaube ich, sehr gut dargestellt haben. Wir haben jetzt mit der MMA-Plattform, dementsprechend ist unsere jüngste, ist eine flexible Architektur, wo wir prismatische Zellen in einem Cell-to-Pack-Light-Ansatz integriert haben. Also wir sind weg von diesen kleinen Modulen. Wir haben vier große, sag ich mal, Zell-Compartments in der Batterie, die wir quasi vorkonfigurieren und dort dementsprechend in die Batterie einbringen und somit ein optimales Setup zwischen Modularität und optimaler Bauraumausnutzung darstellen können.
Jetzt wissen wir aber, Factorial hat Pouchzellenformat und ganz grundsätzlich weltweit gibt es eben auch Unternehmen mit zum Beispiel Tesla und BMW, die eben auf Rundzelle setzen. Das ist bei Ihnen gar nicht zur Debatte?
Doch, man muss sich den Anwendungsfall anschauen. Also wie es gibt ja auch Rundzellen bei uns in der Anwendung. Jetzt nicht direkt bei Mercedes Core, sondern eher bei AMG. Dort haben wir quasi eine Rundzelle, die quasi direkt gekühlt ist mit Öl. Also wie auch, sage ich mal, bisher in der Formel 1 unterwegs waren mit solchen Batterien, um natürlich maximale Performance zu garantieren und auch dauerhafte Performance zu garantieren. Und wir haben natürlich auch das Thema Pouch nicht irgendwie gesagt, das machen wir nicht oder sowas. Es bietet sich vielleicht gerade insbesondere mit Solid-State-Zellen wieder an, weil dort dieses Thema intrinsische Eigensicherheit der Zelle natürlich deutlich höher liegt. Und wir sagen, okay, wenn wir sowas haben, dann kann man das wahrscheinlich auch wieder einfacher in eine Batterie integrieren.
Aber können Sie mal zu prismatisch noch ein bisschen was sagen, warum Sie sich dafür entschieden haben speziell?
Prismatisch bietet dementsprechend den höchsten Vorteil bezüglich Eigensicherheit der Zelle, wie wir sie heute haben, im Design, egal mit NMC oder LFP. Sie haben eine optimale Bauausnutzung, also Batterien sind meistens irgendwie rechteckig oder sowas aufgebaut. Also wenn Sie jetzt so eine LFP-Zelle nehmen und die möchten Sie möglichst natürlich den Bauraum, der Ihnen zur Verfügung steht, so best wie möglich ausnutzen, da bietet sich natürlich sowas an, weil ich habe da keine Verluste im Volumeneffekt. Sie können auch relativ einfach skalieren und Sie sind natürlich maßgeschneidert auf den Bauraum, den Sie zur Verfügung haben im Fahrzeug.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, dass Sie auch auf Cell-to-Pack allerdings light gehen. Arbeiten Sie da weiter dran an dieser Cell-to-Pack-Technologie, dass Sie da vielleicht auch irgendwann echtes Cell-to-Pack haben oder vielleicht sogar Cell-to-Chassis?
Also das sind natürlich Themen, die man sich immer wieder anschaut mit den Architekturen. Was ist das Beste, wo Sie quasi dementsprechend integrieren können? Und Hochintegration in einer gewissen Flexibilität. Das ist immer die Abwägung, die man macht diesbezüglich.
Jetzt hat uns eine Hörerfrage erreicht und zwar schreibt Hörer DMF 2024 hier auf YouTube, sind Mercedes E-Modelle heute alle Vehicle-to-Grid und Vehicle-to-Home ready? Wird das entwickelt und erprobt? Diese Frage fanden wir ganz, ganz toll, weil ja eben Ihr Käufersegment Luxusautos ja meistens auch Häuslebesitzer sind und da könnte es dann auf kurz oder lang darum gehen, eben auch bidirektional rückzuspeisen ins Haus oder ins Netz.
Also grundsätzlich sind alle unsere Fahrzeuge jetzt mit der neuen Plattform, also CLA, GLB, GLC, technisch vorbereitet für das Thema bidirektionales Laden und der Rollout wird jetzt im Jahre 2026, das hängt natürlich auch vom Land ab und der Verfügbarkeit dementsprechend der entsprechenden Wallboxen beginnen, glaube ich, weiß es nicht genau, ich glaube Deutschland und dann Frankreich und dann auch UK sind die ersten Märkte, wo wir quasi das dann auch anbieten werden.
Ja, dann sprechen wir mal kurz über ein Thema, was wir hier vor kurzem in einer Reichweitenfolge hatten mit Professor Fichtner, und zwar die Effizienz. Das kommt aus unserer Sicht immer ein bisschen zu kurz. Sie haben da allerdings sehr große Kompetenz aufgebaut, wie jetzt zu lesen war. Und zwar haben Sie ein Auto, was allerdings immer noch kein Serienauto ist, das einen Verbrauch von nur 8 bis 9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer hat. Und mit einem 100 Kilowattstunden Akku kann man damit 1000 Kilometer weit kommen, ohne nachzuladen. Können Sie da mal ein bisschen drauf eingehen, auf diese Effizienz, was das auch in Zukunft so für eine Rolle spielen wird?
Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also ein ganz zentrales Thema auch, sage ich mal, der E-Mobilität. Weil die Energie, die ich einsparen kann im Verbrauch, die muss ich auch nicht mit mir rumfahren im Fahrzeug jeden Tag. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema. Deswegen haben wir damals auch dieses Projekt Vision EQXX aufgesetzt gehabt, wo es quasi ging, wirklich im gesamten Fahrzeug nach der bestmöglichen Effizienz zu schauen. Und da ist natürlich insbesondere der Antrieb, die Antriebseinheit gefordert natürlich. Es sind aber auch die ganzen Nebenverbraucher gefordert. Also was ist alles so während der Fahrt an Bordnetz, an anderen Verbräuchen dementsprechend, die ich benötige. Und natürlich die Batterie selber auch. Wir hatten damals in diesem Fahrzeug eine passive Kühlung drin. Wir haben die Batterie auch sehr flach designt, um das Fahrzeug möglichst flach zu machen, damit auch wenig Widerstand zu generieren. Und daraus haben wir sehr, sehr viel von dem übertragen in das jetzige Fahrzeug, was auf dem Markt ist, in den CLA, und haben damit geschafft, dass wir Reichweiten dort erzielen können, auch mit einer vergleichsweise geringen Batteriekapazität. Und ich glaube, das muss eigentlich der Anspruch sein, nicht zu sagen, jetzt baue ich das größte Auto mit der größten Batterie und dann kriege ich auch die größte Reichweite, sondern es muss ja dementsprechend das Optimum sein. Und da, das ist ein Thema, was wir uns sehr intensiv mit beschäftigen und fragen, wie kann ich es schaffen, möglichst effizient und damit auch mit einer guten, aber sei nicht überdimensionierten Batterie dem Kunden optimale Reichweite und dann auch nachgeladene Reichweite zu geben.
Damit lasse ich mich jetzt nicht abspeisen. Also 8 bis 9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist fast doppelt so viel, wie das normalerweise Elektrofahrzeuge so performen. Die haben dann irgendwie 15 oder 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wie erreicht man das? Was ist da der größte Hebel, wenn man das Fahrzeug effizienter bauen möchte? Wenn man jetzt mal die Batterie beiseite nimmt, was sind da große Hebel, die man umstellen könnte, was Sie da erfolgreich getan haben?
Also das eine ist, wie gesagt, das ist erstmal der Fahrwiderstand. Was kann ich dort optimieren in dem Zusammenhang? Dann die Effizienz des Antriebs. Also wir haben über ein Zweiganggetriebe diesbezüglich nochmal den Betriebspunkt des Elektromotors deutlich optimieren können und haben dann nochmal bei 93-94% Wirkungsgrad arbeiten wir dort mittlerweile vom E-Antrieb. Und das trägt natürlich schon einen sehr großen Beitrag ein. Dann geht es darum, das ganze Thema Nebenverbraucher auf ein Minimum zu reduzieren. Und wir sind ja heute mit dem CLA bei 12,2 Kilowattstunden, glaube ich, wenn ich es richtig werde. Also in dem Range irgendwo unterwegs an Energieeffizienz. Da sieht man natürlich, wir haben vieles von dem, was wir uns in dem Fahrzeug vorgenommen haben, auch wirklich direkt in einem Serienfahrzeug umsetzen können.
Super, vielen, vielen Dank für all diese Informationen. Jetzt mal abschließend, wir wollen ja hier über die Batteriestrategie von Mercedes sprechen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sozusagen alle Knöpfe hier gedrückt werden. Sie sagen, wir sind weder in der BMW-Strategie unterwegs, weder in der VW-Strategie. Sie machen mehr oder weniger alle Zellmaterialien, alle Zellchemien, sie sind bei Allzelldesigns unterwegs, also sowohl prismatisch als auch Pouch, als auch in der Rundzelle. Insofern, ich kann noch nicht so ganz genau mich entscheiden, ob ich das ganz, ganz toll finden soll oder ob sie im Prinzip erstmal alles verfolgen, um dann sich die Kirschen rauszupicken. Vielleicht letztes Statement von Ihnen.
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem, was man in eine Serienentwicklung und quasi direkt, sage ich mal, 2 bis 3 Jahre vor Kunden macht und was sind Themen, die man in der ganz frühen Phase macht. Und die Batterietechnologie ist so ein schnelles Umfeld. Das, was wir heute am Markt sehen, hätte man sich vielleicht vor 3-4 Jahren noch nicht gedacht, was man sieht. Deswegen glaube ich, ist man gut beraten, in einem ganz frühen Phasen die Augen, die Ohren sehr weit offen zu halten. Wichtig für uns ist, möglichst schnell von der Technologie zum Endkunden zu kommen. Und ich glaube, das haben wir über das Thema E-Campus, den Loop haben wir damit geschlossen, weil wir jetzt sagen können, jetzt können wir auch wirklich alles, was wir zum Industrialisierungsprozess brauchen, wirklich sehr, sehr schnell selber in-house machen und damit auch schneller mit unseren Partnern industrialisieren.
Ja, Herr Keller, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke. Liebes Publikum, schreibt uns mal in die Kommentare, was haltet ihr von dieser Batteriestrategie von Mercedes? Was hat euch vielleicht auch heute an diesen Erläuterungen besonders überrascht? Ansonsten sind wir am nächsten Sonntag wieder für euch da. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Danke für die Fragen und für die gute Diskussion.